Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da ist es ein Podcast von Persönlich.com. Herzlich willkommen, Sandra Porsche, Redaktorin bei Persönlich.com. Ein Megathema, natürlich das WEF in Davos. Auf der anderen Seite siehst du noch Good News und Bad News. Ich habe zwei Good News. Du hast die Spielregeln ein bisschen verletzt. Fang gerade bei mir an. Ist nicht ganz ladies-konform. Die eine ist das Dagi-Meeting im Schiffbau, wo der Pietro Supino eingeladen hat. Da ja sehr gute Referate auch wieder von ihm und natürlich auch vom Stargast, vom Sergio Ermotti, der nachher angeregte Diskussionen geht. Also das ist sicher ein Höhepunkt in den letzten Wochen. Das andere ist unser Podcast 50 Jahre ADC. Müssen wir uns ein bisschen selber loben, aber die nächste Folge ist sehr hörenswert mit dem Michael Konrad, einem von den berühmtesten Werber weltweit, der zu uns kam, ist ins persönliche Studio und über sein Leben geredet hat. Der, der in Zürich wohnt, der, der den Marlboro Man kultiviert hat in Amerika, redet ein bisschen über seine Beziehung zum Jean-Rémy-Format und so weiter. Also das kann man hören ab dem Freitag. Bei dir, Sandra?
Ja, also ich verletze auch ein ganz wenig unsere Regel. Also meine Bad News ist eigentlich mehr ein Ärger der Woche. Und das ist bei mir also die Plakatkampagne vom Initiativkomitee zur Halbierungsinitiative. Sie setzen voll auf das Sparargument, also mehr Geld zum Leben, mehr Geld für unsere Bützer. Und das ist für mich also irreführende Werbung. Das ist ein bisschen Etikettenschwindel. Und zwar, weil die Initiative will die Medienabgabe auf 200 Franken sinken. Damit beträgt das Ersparnis für die Haushalte langfristig gerade 100 Franken pro Jahr. Das reicht eigentlich nur für ein Gipfeli pro Woche. Es reicht sicher nicht, um meine Krankenkassenerhöhung vom letzten Jahr zu kompensieren. Und ich denke, man merkt auch ein bisschen in der Gestaltung, dass das Komitee selber nicht wirklich an das Argument glaubt, weil sie setzen nicht auf authentische Bützer oder authentische Familien. Sie haben einfach so Stockbilder genommen. Und mein Good News ist, ich bleibe bei der Halbierungsinitiative. Man merkt im Moment, dass der Abstimmungskampf kommt richtig ins Rollen und die Stimme der Gegner wird lauter. Es gibt mehrere Initiativen, die jetzt gestartet haben. Zum Beispiel gestern die Stiftung für direkte Demokratie hat einen Podcast lanciert mit einer Landingpage, Operation Libero. Hat kürzlich eine provokative Satirbroschüre an 10.000 Haushalte geschickt und drin hieß es zum Beispiel, die Idee zur Halbierungsinitiative komme von Trump. Und du erklärst auch, warum du eigentlich für die SRG bist in der Weltwoche.
Also ich habe nächste Woche am Donnerstag einen Weltwochenartikel, ich habe mir das lange überlegt und schreibe eigentlich, warum dass ich für die SRG bin und gegen die Halbierungsinitiative und tue dann die Argumente ein bisschen abwägen. Ich glaube, beide Seiten spielen ein bisschen mit diesen populistischen Argumenten. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das Lauberhornrennen nicht mehr gemacht würde, wenn die Halbierungsinitiative durchkäme. Auf jeden Fall, es wird hochinteressant werden. Für ein Medienportal wie Persönlich.com berichten wir natürlich von allen Seiten drüber. Aber das ganz grosse Thema im Moment ist natürlich noch etwas anderes. Das ist das WEF in Davos. Du bist, glaube ich, selber mal dort gewesen.
Ja, ich war 2011, glaube ich, war es damals für die SDA, für die Abdeckung. Ich war zwar nicht im Kongresszentrum selber, ich habe ein bisschen das Geschehen außerhalb. Es hat ja auch sehr viele Veranstaltungen, auch von bekannten und wichtigen Leuten. Das war sehr, sehr spannend und auch die Dynamik unter den Medien vor Ort ist auch irgendwie recht interessant gewesen.
Also das WEF ist das Größte. Also heute hat es ja der Aschi Wirz, das ist der legendäre Wirt oder ehemalige Wirt vom Belvedere, gesagt, es ist eigentlich Champions League von der ganz grossen Event und das stimmt natürlich. Also ich selber war in den 90er Jahren 3-4 Mal für Tele24, Tele Zürich. Wir sind ein bisschen die Weglagerer gewesen, sind auch nie in das Kongresszentrum gekommen. Da hast du einen Badge gebraucht, glaube ich, etwa 10.000 Franken oder weiss Gott was. Aber an der Focus Party unter anderem, ich weiss gar nicht, ob es die noch gibt. Und natürlich alle die Startchefs, der Schröder und so, sehr nahe bei einem gestanden sind. Also das sind schon grosse Momente gewesen. Und früher haben sie die Stars noch eingeladen, das machen sie heute auch nicht mehr. Aber von dem her ist das sicher ein grosses Event. Du hast ein paar Zahlen, was dieses Jahr läuft. Dieses Jahr gibt es ja eigentlich nur einen Superstar, das ist der Donald Trump.
Genau, und Donald Trump wird uns also als Medien diese Woche sehr, sehr beschäftigen. Er kommt nach Davos und Natürlich ist auch noch die Weltlage, die im Moment sehr instabil ist. Und dazu habe ich eben eine kleine Umfrage bei den wichtigsten Medien gemacht. Und man merkt, dass sie da so wirklich vorbereitet sind. Zum Teil schicken sie mehr Leute als auch schon nach Davos. Aber auch die Redaktionen sind mobilisiert. Also es sind nicht nur Leute in Davos, die das Großevent abdecken, sondern auch von den Redaktionen aus kriegen sie Unterstützung. Die Medien haben verschiedene Arten für die Abdeckung. Es wird meistens also multimedial berichtet. Videoteams sind vor Ort. Es gibt natürlich Text. SRF hat neu dieses Jahr einen Echo-Talk gestern Abend aus Davos gesendet. Und am Mittwoch natürlich der große Tag vom Besuch von Trump. Da wird es unzählige News-Ticker geben.
Also interessant ist ja, Bild Online ist ja dauernd dabei, also auch die grossen europäischen Medien und dann natürlich der Trump selber ist sein Medium. Also man sieht auf Instagram oder auf X oder weiss Gott was, tut er ja selber Botschaften rauslassen. Also es ist schon ein medialer Kampf um das Davos herum und es ist nochmal eine Steigerung zu dem, was schon war. Also in anderen Jahren, ich mag mich erinnern, wo der Trump das erste Mal gekommen ist, hat man schon das Gefühl gehabt, die Welt sich erschüttert. Aber jetzt ist ja wegen Grönland und diesen Geschichten ist natürlich einfach noch eine Liga mehr. Also es ist ein unheimlich interessanter Anlass und man hat wirklich das Gefühl, es wird dort auch Weltpolitik gemacht.
Ja, das ist also total der Fall. Also man sagt ja immer, dass WEF eigentlich ein privilegierter Ort ist für diese bilateralen oder multilateralen Gespräche, weil in den Bergen ja, in diesem Umfeld, wo eigentlich ganz speziell ist, da treffen sich wirklich die mächtigsten der Welt und bestimmen möglicherweise, wo es lang geht.
Es ist ja noch interessant, 2001 ist ja das WEF dann für einen Moment nach New York gegangen, wegen einem Anschlag dort aus World Trade Center. Und da bin ich auch dabei gewesen, also auch wieder ein bisschen als Wegelagerer. Und es ist einfach nicht das Gleiche gewesen. Also in New York gibt es x andere Termine und grosse Veranstaltungen. Also Davos hat schon ein eigenes Cachet, hat schon eine eigene DNA, wenn man es jetzt merkt mit dem Schneefall und allem. Also ein bisschen die Hütterromantik, wo Weltpolitik gemacht wird. Also das könnte ja auch die Rettung sein von dem WEF. Und interessant ist noch etwas anderes. Der Klaus Schwab, der das erfunden hat in den 70er Jahren, der Gründer, also der Kopf hinter dem Ganzen, ist das erste Mal nicht dabei. Es war eine ganz grusige Ablösungskampagne. Es war ein Aufstand gegen den Schwab und er hat jetzt eigentlich praktisch Hausverbot in Davos. Und das ist vielleicht auch noch ein bisschen ein Seitengeschmack, der nicht ganz schön ist. Aber der Besuch von Trump, der überlappt ja eigentlich alles ein bisschen.
Genau, also ich habe auch gelesen, dass anscheinend ist es ein Rekordjahr. Es gibt so viele Staatschefs oder Regierungschefs, die kommen, wie sonst sehr selten. Also es scheint irgendwie dem Image nicht geschadet zu haben.
Ich glaube, der Norweger, der kommt nicht. Der Irani hat dann gesagt, da komme ich oder komme ich vielleicht auch nicht. Und der Bammerl ist natürlich sehr nervös. Es könnte natürlich auch sein, dass die Zolldebatte, die Zölle sind ja noch nicht ganz ausgestanden, dass das wieder aufflammt. Also der Trump ist ja, du hörst schon ein bisschen Sicherheitsrisiko. Sind wir gespannt, das Phänomen Trump beschäftigt alle. Also es gibt ja keine Zeitung. Ich meine, man hätte ja in der ersten Periode, also vor 4 Jahren, hat man das Gefühl gehabt, mehr geht nicht. Und in der zweiten ist noch mehr möglich. Also gestern hat es in der NZZ eine ganz interessante Analyse gehabt. Wir haben über das diskutiert. Was war dein Eindruck von dem Beitrag?
Genau, in dem Artikel geht es darum, dass Trump ist ein Showman und er war ja jahrelang ein so Reality-TV-Star, oder, in The Apprentice. Und dass es muss ihm so geprägt haben, dass er seine Präsidentschaft inszeniert als Reality-TV-Show.
Ja, und das ist auch interessant. Und der Artikel geht davon aus, dass eigentlich alles, was er macht, orientiert ist nach einer Beachtungsökonomie. Der Trump hat gemerkt, dass die Leute 2 Wochen an einem Thema rumdenken und dann kommt schon wieder das Nächste. Und er ist eigentlich ein bisschen unter Druck, dass er jeden Tag wieder einen Hammer bringt. Also die Entführung von dem Präsidenten in Venezuela, das ist ja gar kein Thema mehr, wie x andere Sachen in der Zwischenzeit sind gekommen. Und wie sich das irgendwann auch ein bisschen abnutzt, so die These von dem NZZ-Artikel, muss er immer härtere Geschichten bringen, also er muss immer mehr einfahren. Und das ist auch ein bisschen gefährlich, was natürlich jetzt passiert mit Grönland, oder? Also, vor 4 Jahren, oder wo er es erst mal erwähnt hat, in seiner ersten Amtszeit, hat jeder gesagt, das ist ein Joke vom Trump, aber mittlerweile hat jeder auch Angst, dass er interveniert in Grönland. Und das ist ja alles gut möglich, einfach, dass er wieder die Beachtung hat von den Leuten und die Leute sagen, da passiert etwas.
Also vielleicht geht das um Entertainment, aber ich denke, das ist eine klassische Ablenkungsmanöver, oder? Der Trump war also vor Weihnachten sehr stark unter Druck wegen den Epstein-Files. Jetzt redet man ja kaum noch mehr drüber. Also die Ablenkungsmanöver hat funktioniert. Ja, allgemein merkt man eigentlich, dass Trump immer vor der Kamera steht, oder? Also das Weiße Haus, das Oval Office ist uns sehr vertraut mittlerweile. Auch haben wir gesehen, also wir wissen jetzt, wie es im Air Force One aussieht. Für mich ist es mehr besorgniserregend, wie Trump mit den Medien umgeht. Man könnte meinen, diese Offenheit ist Transparenz, aber eigentlich, das ist es überhaupt nicht. Die Medienfreiheit leidet und der harte Ton, wo Trump und sein Team auch gegenüber Medien verwendet, ist also schon erschreckend. Zum Beispiel, wenn er eine unangenehme Frage bekommt von einem Journalisten, sagt er immer, that's stupid question. Oder diese Woche hat die Pressesprecherin Caroline Leavitt einen Journalisten beschimpft, weil er eine Frage über diese Immigrationspolizei ICE gestellt hat. Sie hat ihm gesagt, er sei ein Linksaktivist, er sei ein Imposteur, er dürfte eigentlich gar nicht im Medienraum sitzen. Trump hat auch die BBC verklagt für 10 Milliarden Dollar, weil sie ein Interview von ihm geschnitten hatten.
Ja, das ist ja die Ambivalenz. Also die Medien sind dann auch wieder fasziniert vom Trump, weil es gibt höhere Klickzahlen und größere Aufmerksamkeit. Und das andere, was du gesagt hast, ist ja hochinteressant. Also man hat wirklich das Gefühl, es ist ein Ego-Projekt, nur der Trump. Aber es sind ja viele Leute dahinter, es ist eine Strategie dahinter. Wenn er mit 300 Leuten nach Davos kommt, er kommt ja nicht allein, aber man wird natürlich dann vor allem ihn sehen. Und das andere ist, was man auch ein bisschen vergisst, dass Amerika früher auch immer Interventionen gemacht hat. Also man mag sich erinnern, im Irak ist so ein Fall gewesen, in Afghanistan war der Fall gewesen. Aber dort hat man immer gesagt, man will die Freiheit verteidigen. Man hat irgendwie so moralische, edle Motive gehabt. Jetzt bei Grönland sagt man ja nicht, man will die Freiheit verteidigen. Also jetzt ist es reiner Machtpoker.
Um auf diesen NZZ-Artikel zurückzukommen, darin ist die These, dass er eben seine Erfahrung als Reality-TV-Star im Apprentice, dass es ihn geprägt hat. Und interessant finde ich, also gestern habe ich da, also war der Vinzenz Hediger im Radio RTS. Vinzenz Hediger ist ein Filmwissenschaftler, der ist jetzt der neue Direktor von der Cinémathèque Suisse. Und interessanterweise konnte er auch ein bisschen etwas über Trumps Bezug zum Fernsehen erzählen, weil er das selber recherchiert hat. Vor 5 Jahren während Corona hat er einen Artikel darüber geschrieben und es ging nicht um den Apprentice, sondern um die lange Erfahrung von der Trump-Familie mit dem Teleshopping. Also die treten immer wieder auf und verkaufen Sachen auf diesem QVC-Sender. Trump hat zum Beispiel Fleisch verkauft da, Melania verkauft Schmuck, Ivanka verkauft Schuhe und also der Hediger findet, dass man merkt eben in seiner Präsidentschaft, wie er immer wieder in diesem Schema von Verkäufer zurückfällt. Und er bemerkte, nicht ganz ohne Ironie, er findet es noch lustig, wie die Politologen haben wie keine Instrumente, um Trump zu verstehen. Man muss jetzt zurückgehen auf die Filmwissenschaft, um ihn besser zu verstehen.
Also no business like show business. Das Interessante ist ja, wir wissen gar nicht, ob das echt ist. Vielleicht auch KI generiert in der heutigen Zeit. Und das Zweite ist natürlich, der Trump ist ein Showman. Und der dritte Punkt ist, ich mag mich noch erinnern, Berlusconi hat so eine riesen Aufregung gegeben. Gegen den ist ja der Trump viel, viel mehr und der Berlusconi gar nicht, oder? Der Rumsfeld hat ja mal den Spruch gesagt, das alte Europa, das ist ja eine Erschütterung gewesen, 2 Monate lang durch die Medien durch. Also das wird heute gar niemand mehr bemerken. Also der Trump hat schon nochmal eine neue Dimension gegeben in der Berichterstattung, in der Kommunikation. Also eine Steigerung ist praktisch nicht mehr möglich. Besten Dank, Sandra Poschet. Wir werden es verfolgen in den nächsten Tagen. Nächste Woche wieder Podcast bei Persönlich kommen.